Guldklämda små böljorna kära Homstad.
Herzlich willkommen zur Folge Nummer 15 des Musiktexte-Podcast, wieder hier an Giselas Küchentisch. Ich bin Karl Ludwig, Musikwissenschaftler und Radioautor, und ich freue mich, dass wir wieder zu dritt hier sitzen, um über ein Werk zu sprechen, nämlich mit mir
sitzt Hanna Fink. Ich bin Musikwissenschaftlerin und Kulturmanagerin. Ich arbeite in Köln und im Ruhrgebiet.
Und ich bin Hanna Otto. Ich bin Sopranistin und Musikwissenschaftlerin, ebenfalls aus Köln.
Ja, und nachdem wir einige Folgen von großen essayistischen Themen hatten, dachte ich mir, wir gehen mal wieder en Detail in ein Stück. Und zwar hat es auch einen Zusammenhang mit einigen anderen Folgen, die sich ja schon um dieses Thema Klima und Musik gedreht haben. Und irgendwie lässt es mich nicht so ganz los. Jedenfalls dachte ich, ich wende mich mal wieder dahin, weil ich einfach mal auschecken wollte, was eigentlich Lisa Lim macht. Die hatte ich in diesem Zuge immer mal wieder auch erwähnt. Und ich wollte dem mal auf den Grund gehen, was sie eigentlich musikalisch so tut. Sie befasst sich sehr mit dieser Klimathematik, lebt in Australien und auch mit indigenen Wissensformen, und diese Komplexe informieren ihr Werk sehr stark. Und ich habe mir als Werk ein großes Ensemblestück von ihr ausgesucht mit dem Titel Extinction Events and Dawn Chorus. Das Stück ist ein langes Stück, 40 Minuten. Und wir werden einiges davon hören. Ich würde gerne einige Musik zeigen und mal schauen, wie Lisa Lim mit der Klimathematik musikalisch so umgeht. Vielleicht erst mal so weit für einen ersten Eindruck. Das war der Beginn von Lisa Lims Extinction Events and Dawn Chorus. Und zwar in einer Aufführung aus dem Melbourne Recital Center von 2023 mit dem Allison Ensemble, Aaron Cassidy und Harry Ward als Dirigent. Und vielleicht können wir kurz mal so ein paar erste Eindrücke, Elemente, die auffallen, sammeln, um so ein bisschen reinzukommen in diese Klangsprache, die ja nicht so ganz einfach zu hören und festzumachen ist. Mhm.
Wir haben ja gerade eine ganz breite Vielfalt an Spieltechniken gehört, und ich finde, man hatte sofort so einen Raum vor Augen. Also es hatte so ein sehr organisches Gefühl. Also auch im Zusammenhang mit dem Titel hatte ich direkt so ein Bild vor Augen.
Was für ein Bild?
Irgendwie so ein bisschen wie, wenn man in die Erde reinschauen könnte. Und gerade arbeitet da total viel. Also ich habe irgendwie so Würmer gesehen, aber vielleicht auch so Prozesse von so Kompostieren. Und irgendwie, da waren dann aber auch so Elemente von Sachen, die gestört haben. Also jetzt mit dem Titel denkt man natürlich auch schnell dann irgendwie so an Umweltverschmutzung, an Müll. Also genau, ich hatte so das Gefühl, da arbeitet etwas, aber es wird auch immer wieder unterbrochen.
Also ich habe das Stück das erste Mal gehört, ohne dass ich mir irgendwelche Gedanken gemacht habe darüber, worum es da gehen könnte. Ich habe auch die Titel nur so beiläufig gelesen. Und ich finde das schon komplexe Musik. Es gibt ja, glaube ich, 5 Sätze in diesem Stück, ne? Und ich dachte dann, vielleicht schaffe ich es irgendwie über so eine Dramaturgie ein bisschen mehr Zugang zu finden, dass man sagt, irgendwie finde ich Elemente, die wiederkommen oder so Klangmomente, Flächen, Farben, Geräusche. Und das ist schon schwer, fand ich. Ich finde tatsächlich das Instrumentale sehr präsent und mir kommen da gar nicht so viele Bilder, sondern es ist erstmal super viel.
Ja, das ging mir auch so. Ich muss auch gestehen, wir haben die Partitur hier auch vorliegen und habe probiert, da irgendwie sehr detailliert auch mal in die Tiefe zu gehen. Und das Stück macht es einem nicht einfach. Also es ist nichts, was sich jetzt auch dem analytischen Blick sofort erschließt. Und insofern werden wir mal schauen, wie wir hier so weiterkommen. Ich habe am Anfang so ein bisschen probiert, das vielleicht zu sortieren. Also besonders charakteristischer Klang ist natürlich dieser Waldteufel. Also das Knarzen. Kannst du erklären, was ein Waldteufel ist?
Also ich würde sagen, das ist so eine ganz, also es gibt es auch in unterschiedlichen Größen, aber so die klassische Wald, der klassische Waldteufel ist wie so eine Art, keine Ahnung, so Trommel. Und in der Mitte kommt aber ein Faden raus. Und wenn man da dran zieht, dann macht das so ein, also Knarzen kommt, glaube ich, als Wort dem Geräusch am nächsten, oder?
Ja.
Genau, es ist so. Und dann kann man, und je nachdem, wie groß oder klein das ist, kann man es halt, ist unterschiedlich dann, ja.
Genau, und du kannst diesen Faden sozusagen bewegen und dadurch ist es irgendwie auch ein sehr gestisches Instrument, würde ich mal sagen. Oder
ja.
Kannst so. Und viele der MusikerInnen haben so einen Waldteufel auch, den sie spielen. Ich glaube 20 oder mehr.
Wow.
Das werden wir später auch noch hören.
Ich habe auch, fällt mir gerade ein, als ich das Stück gehört habe, dachte ich so, oh gut, dass das kein öffentliches Orchester gespielt hat, weil da bestimmt wieder Nachforderungen gekommen wären, dass die Instrumente kaputt gehen, genau. Weil da war schon sehr viel Knarzen dabei, ne? Ja. Also,
Entschuldigung, es sind nur 11. Ich habe maßlos übertrieben. Genau, ich kann ja kurz sagen, die Besetzung des Ensembles besteht aus Flöte, Oboe, Klarinette und Bassklarinette, Fagott, Horn, Trompete, Bassposaune, Schlagzeug, Klavier, Violine, Cello und Kontrabass. Und dann kommen auch einige extra Elemente hinzu, über die wir noch sprechen werden. Also ausgehend von diesem sehr geräuschhaften Klang des Waldteufels finde ich beim Beginn dann aber auffällig, dass es auch sehr melodisch ist. Also am Anfang, das ist ja fast so was Kantilenenartiges, dass die Trompete dort ja eine Melodie fast irgendwie hinsetzt. Und ich finde dieses Hin und Her von Geräusch und Melodie bestimmt eigentlich viel vom Werk oder ist vielleicht so ein erster Gegensatz, in den sich einiges einordnen lässt. Und vielleicht, wenn wir gleich ein bisschen weiter hören, überträgt sich das auch in so einen Übergang von voll gespieltem Ton und von sehr, also wo der Bogen dann sehr geräuschhaft aufgesetzt wird oder wo das Ventil geöffnet wird, damit nur die halbe Luft durchströmt und also der Ton selbst changiert zwischen vollem natürlichem Ton und so geräuschhaft verenden.
Ja, war auch viel Bassklarinette immer dabei, ne? So dieses tiefe Röhren irgendwie, ne? Und hast du ja auch direkt am Anfang gesagt, Hannah, also wenn man drauf achtet, eigentlich sehr viel Spieltechnik.
Ja, und ich glaube auch viel Wiederholung. Also ich hatte schon das Gefühl, die Elemente wiederholen sich auch häufiger, also immer so ein bisschen verändert, aber ich habe schon das Gefühl, also ich kann mir auch vorstellen, dass das immer so weitergeht in der Struktur.
Ja, hören wir doch mal direkt. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt für das Stück. Aber ich würde mal noch ein bisschen weiter hören und euch auch das Video zeigen. Das Stück ist durchaus auch mit theatralen Elementen komponiert. Und deswegen habe ich hier diese Version gewählt, wo wir auch das Video haben, damit ihr dann vielleicht, wenn ich euch darauf hinweise, kurz einige Sachen beschreiben könnt.
Da ist der Waldteufel.
Thank you.
Alufoliendämpfer, ne? Hier sieht man das im Video.
Mal kurz Pause, weil das eine Stelle ist, wo du oder irgendjemand von euch vielleicht kurz vorlesen könnt, was hier in der Partitur steht. Das ist irgendwie ein einschneidender Moment, denn es ist so ein bisschen ein verkapptes Solokonzert, auch die Solo.
Siehst du, habe ich mich nämlich gefragt.
Ja. Die Violine wird als Solo-Violine auch ausgezeichnet. Und dieser Eintritt, also jetzt von dem Solisten, wenn man so sagen will, ist auch wieder mit hohem Bogendruck eben so ein knarzender Klang, eigentlich sehr ähnlich wie der Waldteufel. Gleichzeitig hat die Violine ja immer auch den historischen Hintergrund von einem Subjekt, was singt eigentlich, ne? Wenn man von einer Solo-Violine spricht. Und ich glaube, beides kommt hier zusammen, wenn man schaut, was Lisa Lim in der Partitur schreibt.
Vielleicht ganz kurz zum Kontext. Also wir haben gerade im Video gesehen, wie sich die Kamera gedreht hat und ein Scheinwerfer auf einen Balkon geleuchtet wurde, wo dann eben der Solo-Geiger stand.
Genau, hier steht Violinist in position one, back of hall, like an oracle, strong bow pressure on string, highly distorted, granulated noise with intermittent sharp attacks. Also Geiger in Position 1 am anderen Ende der Konzertsituation. Wie ein Orakel, starke Bogendruck und ja, granulated, wie würden wir das sagen, granuliertes, ja, aber das ist jetzt so blöd übersetzt, aber.
Körnig, oder?
Körnig, ja. Körniges Geräusch mit scharfen Attacken.
Ja, eigentlich passt es zu dieser Ästhetik, die wir vorher auch schon rausgehört haben, so dieses leicht dreckige.
Aber das, du hast das jetzt in so einem Nebensatz gesagt mit diesem Subjekt, ne? Weil ich habe gemerkt, als ich das Stück versucht habe, so irgendwie zu greifen, bin ich dann bei so grundmenschlichen Sachen gelandet. Also wo ich mir überlegt habe, irgendwie, ist das jetzt ein Dialog oder redet jetzt jemand alleine? Also so, das meine ich mit grundmenschlich so, ne? Wir sind ja so erstmal sozial. Ja, hat auch nicht so gut funktioniert, muss ich sagen. Weil das Werk auch immer wieder dazwischen funkt. Also es gibt, glaube ich, im dritten Satz oder vierten Satz fängt dann auch so eine Solo-Geige an und dann denkt man so, ach schön. Und dann kommen die anderen aber auch wieder alle dazu. Also es gibt, glaube ich, nur im vierten Satz mal so einen ganz kurzen Moment, wo es tatsächlich dann Solo-Geige ist, wo ich dachte, okay, ich habe mich doch nicht geirrt, dass die eine besondere Rolle hat. Aber es war schon, es ist nicht so ein so organisch gebaut, dass man sagen könnte, ach so, jetzt kommt der Satz hier und der Satz da und da ist alles aufgeteilt. Sondern es changiert immer alles.
Deswegen finde ich es spannend, dass das Stück szenisch ist, weil wenn wir es jetzt im Video sehen, wird es ja viel offensichtlicher als nur beim Hören.
Mit dem Back of Hall auf jeden Fall, ne? Mit diesem.
Ja, viele Dinge sind sehr szenisch komponiert und das ist auch wichtig, ja. Würde vielleicht noch eine kurze Weile weitermachen. Ihr dürft gerne beschreiben, wenn es dann, ihr werdet schon merken, wann es irgendwie wichtig wird. Und dann kommen wir auch auf vielleicht eher die Hintergründe der gedanklichen Dinge, die hinter diesem Werk stehen.
Gibt es häufig auch so Kopplungen. Zwischenzeitlich dachte ich auch so Bordun-Elemente sind da auch immer wieder im Stück drin.
Jetzt schon fast
romantisch. Das war so ein Moment, ne? Aber das wirkte auch auf mich komponiert. Es gibt später so Teile, das hört sich eher so nach so Impro an von so einem Geiger, Geigerin, der die irgendwo zu Hause rumprobiert, ne? Aber hier, das wirkt sehr komponiert auf jeden Fall.
Ja.
Oh, was passiert denn jetzt?
Genau, jetzt. Passiert hier was?
Da wird Folie gezogen, ne? Ja, ja.
Ja, ja.
Also da wird jetzt Folie gezogen und geräuschhaft durch die Bühne bewegt.
Genau, so eine lange,
so eine dicke Malerfolie.
Warme, ja. Und Plastikfolie. In der Partitur steht sogar, die Musiker sollen kurz bedeckt werden von dieser Folie. Das ist wahrscheinlich gesundheitsmäßig.
Schön, die Folie drüber.
Aber ich finde es auch spannend, dass die Folie vom Geiger ausging. Also das war wieder sowieso der Geburtspunkt dieser Veränderung.
Ja. Genau, vielleicht erstmal so weit, denn mit dieser Folie kommt ja eigentlich das hier rein, was im Titel auch schon angedeutet ist, Extinction Events. Bei diesem Stück macht es irgendwie auch Sinn oder ist man dann auch sehr froh, dass die Komponistin was dazu geschrieben hat?
Vast conglomerations of plastic trash circulate in five gyres in the world's ocean currents and are ground into toxic fragments that sediment on remote islands and within the fish we eat. Our everyday rubbish shelters hermit crabs, even as acid waters dissolve their former shell habitations. Albatrosses scoop up meals of plastic packaging to feed their chicks that then choke and starve as they ingest this colorful non-food. Heftig.
Das Problem des Plastiks wird hier in aller Drastik vorgeführt. Im Groben übersetzt, also riesige Ansammlungen von Plastikmüll zirkulieren in fünf Strömungen in den Ozeanen und werden zersetzt und sedimentiert und lagern sich an den Stränden und Fischen, die wir essen, ab. Und dann spricht sie über die Auswirkungen von Plastikmüll auf die Fauna, Albatrosse und Krebse, die irgendwie dadurch natürlich beeinträchtigt werden. Choke and starve, also ersticken und verhungern. Genau, das ist erstmal eine sehr explizite Bezug auf diese Klimathematik. Und dazu muss man auch sagen, was ich vergessen habe. Der erste Satz trägt auch einen Titel, also nicht nur das Stück, sondern die Sätze tragen Satztitel. Und dieser vom ersten Satz heißt Anthropogenic Debris, also menschengemachter Müll.
Mhm. Eigentlich klingt das alles total dystopisch, ist aber halt Realität, ne?
Mhm. Aber ich muss jetzt sagen, jetzt wo ich das nochmal höre, ich finde, man hört das schon, diesen Zerfall und natürlich dieser Moment mit dem Plastik, der jetzt vom Balkon kommt, das ist schon so ein bisschen melodramatisch, aber ich meine, es veranschaulicht genau das, was sie uns zeigen möchte, ne?
Findest du diese Veranschaulichung, du hast es melodramatisch genannt, ist es so ein bisschen too much? Oder?
Nee, für mich nicht, aber ich meine, ich mache ja auch gerne Musiktheater und Melodrama ist ja auch eine Gattung, mit der ich mich gerade viel befasst habe. Also ich finde das schon auch legitim, wenn Stücke einfach szenisch funktionieren und auch nicht ohne das funktionieren oder anders funktionieren ohne diesen Aspekt.
Mhm. Ist schon sehr stark auf die Nuss. Hätte ich jetzt selbst im Konzert vielleicht nicht gebraucht, als so ein szenisches Detail. Aber so vom Geräusch her macht es natürlich Sinn.
Mhm.
So ist die Frage, ob man das weniger szenisch inszeniert, damit es noch mehr wirkt.
Ja.
So guckt man mehr, als man hört.
Für mich ist das auch so der Punkt, bei dem ich oft bei solchen Kompositionen Schwierigkeiten habe, weil es eigentlich, finde ich, fraglich bleibt, warum man das jetzt in dem Konzert machen muss und was sozusagen der musikalische Hintergrund ist. Und das wäre so die Frage, die ich hier gerne wahrscheinlich nicht werde klären können, aber doch stellen möchte, ob das irgendwie noch tiefer geht in diesem Stück, als dann einfach eine Plastikfolie hervorzuholen.
Aber dann finde ich es eigentlich spannend, weil du hast ja angesprochen, dass das die einzige Aufnahme ist, die es mit Video gibt. Das heißt, alle anderen Aufnahmen sind ja ohne Video. Das heißt, man hat ja irgendwie vor allem diesen Vergleich. Mhm. Und ich glaube, jetzt Hanna, du und ich, wir haben das beide jetzt auch vorher erstmal ohne Video reingehört. Ne? Das ist schon irgendwie ein spannendes Selbstexperiment dann wahrscheinlich.
Mhm. Ja, einen weiteren Aspekt, bevor wir dann auch gleich zum zweiten Satz kommen, möchte ich noch ansprechen in diesem Kontext, denn ein weiterer sehr expliziter Bestandteil kommt jetzt gleich.
Thank you.
Vielleicht kannst du, Hanna, aus der Partitur entziffern, was hier komponiert wurde?
Bei der Piccolo-Flöte steht oben drüber Place Bird Calls Inside Bars. Also das sieht sehr frei notiert aus. Und dann wird es abgewechselt mit so Tongue Slaps, also dieser Spieltechnik, wo man mit der Zunge auf den Ansatz, auf den Ansatz schlägt.
Genau, das ist eigentlich schon das Element, was ich hier noch vorstellen wollte, dass sie eben sich sehr explizit auf tatsächliche Extinction-Events bezieht, nämlich mit diesen Vogelrufen, die quasi frei in über dem Solo der Violine hier wieder platziert sind. Und insbesondere nennt sie einen Vogel, der ausgestorben ist aus Hawaii, von dem es noch eine Aufnahme gibt. Und zwar heißt der Kauai-O-O, dieser Vogel. Und das ist auf Deutsch ein sogenannter Schuppenkehl-Moho.
Süß.
Und er ist leider wirklich bezaubernd traurig. Ja, das ist auch hier bei Reddit in den Kommentaren echt, zerbrechen alle zusammen. Das ist ein echt schöner Klang.
Aber ich finde es spannend, weil das hat für mich schon eine ganz andere Klangqualität als das, was wir gerade gehört haben. Also das, dieser Vogel an sich ist ja noch viel zarter von der Klangqualität.
Ja.
Was irgendwie spannend ist, weil dieses Zarte natürlich auch in dieser Ästhetik von Zerfall vielleicht nicht so viel zu suchen hat oder auf jeden Fall ein Kontrast wäre.
Ja, das, also der so zart kommt der hier auf jeden Fall nicht so rüber, ne? Bei Lim.
Mit diesem Klang im Ohr würde ich jetzt zum zweiten Satz kommen. Der Titel des zweiten Satzes ist Retrograde Inversion, also auf Deutsch Spiegelkrebs.
Eine Umgangsform, wie man mit einer Reihe, in den meisten Fällen 12 schon, aber musst du glaube ich auch gar nicht, mit einer Reihe umgehen kann. Ne? Also du kannst halt rückwärts gehen oder spiegelverkehrt oder beides.
Genau, und der Spiegelkrebs ist sozusagen beides. Mhm. Wenn du das Blatt auf den Kopf stellst, dann hast du den Spiegelkrebs von einer Melodie. Da konnte ich nicht widerstehen, dem mal irgendwie nachzugehen. Und vielleicht schaffen wir das so ein bisschen hier Sinn reinzubekommen, auch wenn ich schon vorher sagen kann, dass ich keine handfesten Beweise habe für meine Thesen, weil einfach die Klänge nicht so einfach festzumachen sind als Spiegel oder Umkehrungen von bestimmten anderen Motiven. Um das so ein bisschen zu untersuchen, würde ich den ersten Satz nochmal anspielen, den Beginn, und dann zum Vergleich den Beginn vom zweiten Satz hören. Und da fand ich es ganz schön, dass wir jetzt den Vogel noch im Ohr haben, denn ich glaube, hier im Beginn vielleicht gibt es eine gewisse Ähnlichkeit. Was können wir über diese Melodie sagen?
Bläser, begleitet von Waldteufel. Mhm. Man hört so ein bisschen Melodieausschnitte oder so, was in die Richtung geht.
Es endet oft auf so Triller.
Auf Trillern?
Sprünge sind auch viel drin.
Und zwar sehr charakteristische Sprünge eigentlich, die ich, glaube ich, im Vogel auch gehört habe.
Piep, piep. Nämlich? Da, da, di. Ah ja.
Also es sind, finde ich, charakteristische Intervalle von Quarte und oft auch einem Tritonus.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob ich mich täusche, sonst müssen wir es rausschneiden.
Nee, aber nee.
Ah ja, oh ja.
Genau, der Charakter ist vielleicht ähnlich mit diesen großen Sprüngen, ob es jetzt...
Ja, und selbst wenn es nicht die Sprünge sind, dann ist aber trotzdem, wie ich meinte, das sind diese Sprünge, die fallen schon auf. Ne? Mhm. Also auch in dieser Faktur würde man vielleicht sagen, genau. So dieses Bip, Bip, Bim.
Ja.
Bibim.
Genau, und diese Spreizung zieht sich eigentlich durchs ganze Stück und zwar dann auch in der Übertragung auf andere Intervalle. Also wenn wir mit Quarten und Tritonus arbeiten, dann bekommen wir auch mal Septimen oder als Gegenstück zur Septime eben kleine Sekunden. Mhm. Und also diese gespreizte Intervalllogik ist, finde ich, immer wieder zu hören. Vielleicht jetzt auch am Beginn des zweiten Satzes. Ja, vielleicht soweit.
Ist ja spannend, dass es auch so im Titel dieses Rückläufige mit drin ist, im Begriff dieser Krebsumkehrung, aber man kann die Begriffe ja auch irgendwie einzeln betrachten oder je nachdem, wie sie da interpretiert werden. Und natürlich, es beginnt eigentlich wieder mit den gleichen Bläsern wie im ersten Satz, aber man hat halt statt dieser schnellen Triller direkt zu anfangen, hat man das irgendwie so ganz lang gezogen und irgendwie diese ganz gedehnten Glissandi, die dann ja schon sehr charakteristisch werden. Und die Dämpfer an sich, die da verwendet werden, sind natürlich auch total charakteristisch. Also
das Alu-Ding da, ne?
Genau.
Aber das fand ich auch eigentlich einen eigenartigen Befund, dass der Beginn des ersten und der Beginn des zweiten Satzes erstmal relativ analog sind.
Ja. Was ja also, sich widersprechen würde, weil das Ende müsste ja gleich klingen,
genau.
Nicht der Anfang.
Genau, und wir können diese These vielleicht kurz mal bestätigen oder bekräftigen, zumindest indem wir das Ende des ersten Satzes hören. Das war das Ende des ersten und jetzt das Ende vom zweiten. Das war jetzt das Ende vom zweiten.
Also ich finde, wenn ich das jetzt konkret überprüfen müsste, dann würde ich in die Partitur gucken. Weil so jetzt vom Hören habe ich es jetzt nicht so gesehen. Aber manchmal werden ja auch so kompositorische Strukturen rückwärts gekrebst, spiegelgekrebst mit Parametern, die man nicht hört.
Genau.
Oder hören soll, ne? Das ist ein bisschen der Punkt.
Wir können das auf jeden Fall abschließend nicht klären. Ich kann aber die Beobachtung teilen, auch im zweiten Satz ist wie im ersten Satz eine Gesamttendenz zu diesen tiefen Drones am Schluss zu erkennen.
Ja. Ja.
Also das war irgendwie eine Ähnlichkeit. Das heißt, wir können schon mal zumindest sagen, dass der gesamtformale Verlauf der beiden Sätze eigentlich parallel läuft.
Ja, ich bin mir beim Hören auch aufgefallen. Weil das war nämlich der Moment, wo ich dann dachte, okay, vielleicht erkenne ich eine Dramaturgie innerhalb dieser fünf Sätze und dachte so, okay, wenn das jetzt so weitergeht, dann bin ich auch wirklich lost. Also weil das war jetzt kein zweiter Satz im Grunde. Das ist jetzt auch sehr klassisch gedacht, ne? Aber das machen ja genügend Leute auch heute immer noch, dass sie das ähnlich lösen wie früher die Leute.
Ja.
Ja, irgendwie waren die Rollen, finde ich, auch so klar verteilt. Also was welches Instrument an Dynamik mit reinbringt, war bis jetzt noch nicht so abwechslungsreich. Also es gab immer so, ja, also ich habe das Gefühl, ich habe so eine gewisse Rollenverteilung
rausgehört. Es war so rausgehört. Und auch so ein bisschen Tohuwabohu.
Genau. Mhm. Und dann kamen immer die Piccolo und die Geige und haben dann so ein bisschen Dynamik reingebracht und dann kam wieder die Drone. Also ne, es gibt schon so eine klare Aufteilung irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Genau, die Klangfarben sind sehr charakteristisch eingesetzt.
Ja, vielleicht ist das ja so ein Moment von roter Faden.
Ja.
Ich kann jetzt hier vielleicht einfach auch, weil wir schon fortgeschritten in der Zeit sind, aber meine Hypothese äußern, die ich so ein bisschen auch anhand von der Partitur bestätigen konnte, dass ich auch auf motivischer Ebene wenig Spiegelkrebse gefunden habe. Es gibt rhythmische Umkehrungen, die aber auch selten sind, also eher sind Parallelitäten da. Und meine Hypothese ist deswegen eigentlich, deswegen war mir am Anfang dieser Tritonus als vielleicht zentrales Intervall wichtig, denn der Tritonus ist ja ein unumkehrbares Intervall, weil er die Mitte ist
von einer Oktave. Er hat kein Komplement.
Genau. Ne? Wenn man jetzt den Spiegelkrebs in Bezug auf aussterbende Tierarten bezieht, dann ist das ja eigentlich ein Paradox. Und meine Hypothese ist, die wir jetzt vielleicht so ganz grob anhand dieses formalen Verlaufs zumindest bestätigen können. Ich habe es heute gestern Nacht in meinen Partiturstudien nicht präziser festmachen können. Aber die Hypothese wäre, dass auch der erste Satz sozusagen schon vielleicht spiegelförmig aufgebaut ist oder zumindest, dass die Spiegelung kein Zurück bedeutet, sondern dass dieselbe Tendenz dabei rauskommt, dass sozusagen eine Umkehr dieser klimatischen Thematik unmöglich ist.
Unterschreibe ich.
Ich würde noch gern kurz über den dritten Satz sprechen und dafür ist es vielleicht wichtig, einen anderen Aspekt der Komposition anzusprechen, den du auch schon erkannt hast, Hanna, nämlich, dass es einige Wiederholungen gibt. Der Werkkommentar, also nach diesem quasi klimapolitischen Intro geht dann weiter ein bisschen über die kompositorischen Ingredienzien. Like this plastic waste, all time and its traces are still with us, albeit in residual and pulverized states. I have made a music out of heterogeneous relics of the past, a coarse sampling of extinction events ranging from the spectral echoes of a creaking 19th century piano music on an overgrown path, ein Zitat von Janáček, to a faulty transcription of a recording of the last mating call ever heard of the now extinct Kauai O'o bird, den wir auch schon gehört haben, two tracings of a star map that captured the Chinese southern night sky in the 9th century. These time traces rub against each other in ever-degraded cycles. Fleeting repetitions are pulsations of disappearance and point to the uncertainties of human memory and its collapse in abject forgetting. Genau, also dieser Zersetzungsprozess des Plastiks, den sie beschrieben hat und um das das Stück kreist, übersetzt sie auch in einen Zersetzungsprozess von Geschichte oder von Zeit und ihren Spuren. Dort benutzt sie zum Beispiel eine Aufnahme aus dem 18. Jahrhundert von Klaviermusik oder eben diese Aufnahme des Kauai-O'o-Vogels und eine Sternenkarte aus China aus dem 9. Jahrhundert. Da sieht man also, dass ich mit meinen tonalen Analysen hier auch nur einen kleinen Teil, wenn überhaupt, ihres kompositorischen Denkens berührt habe. Und sie verwendet also verschiedene Einflüsse und nennt sie Zeitspuren, die gegeneinander reiben in zersetzenden Zyklen. Und das ist, glaube ich, ein anderer großer Aspekt dieser Kompositionsweise, der dieses Werk bestimmt und den du ja auch schon rausgehört hast in diesen Wiederholungen irgendwie.
Ich fand es gerade spannend, dass du das gesagt hast mit der Sternkarte, weil als wir eben über den Titel des zweiten Satzes gesprochen haben, dieses Retrograde, das ist ja ein Begriff, den kennt man auch so aus der Astrologie, dass etwas in Retrograde ist. Und das fand ich schon spannend, weil ich habe mich auch gefragt, ob es da auch so einen Bezug gibt, also weil Lisa Lim sich ja auch viel auf indigene Kulturen eben bezieht. Und was ich auch spannend fand, du hast ja Janacek auch zitiert. Ich hatte auch schon gelesen, dass sie Janacek auch musikalisch zitiert. Schreibt sie irgendwo was darüber, warum sie ihn wählt?
Ich habe nichts gelesen, ich kann nichts genau sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass Janacek ja die Sprache eigentlich zerteilt hat. Mhm. Also das Konzept der Sprachmelodik ist bei ihm sehr wichtig, dass er gesprochenes Wort nimmt und sozusagen in Rhythmen und Sprache übersetzt. Und das ist vielleicht so ein ähnlicher Zerteilprozess, wie Lisa Lim sich hier vorstellt.
Ich habe mich gefragt, vielleicht ist es auch zu weit gedacht, aber Lisa Lim thematisiert hier ja schon auch so nichtmenschliche Akteure sehr viel. Und ich musste so ein bisschen an jetzt das schlaue Füchslein denken, wo Janacek ja auch einfach viel auch Tiere als Metaphern nimmt und in Charakteristiken, die so zugeschrieben werden. Und also schon auch so ein Bezug eben einfach zu nichtmenschlichen AkteurInnen. Deswegen habe ich mich gefragt, wie sie das da verarbeitet. Aber vielleicht hören wir das auch noch ein bisschen.
Das hören wir im letzten Satz bestimmt noch. Aber ist ein, ja, kann sein, dass das Teil ihrer Sympathie für Janacek ist, ja. In der Partitur, wegen dieser Wiederholung, es sind immer wieder solche Wiederholungsklammern in der Partitur drin, wo sich Patterns quasi öfter wiederholen, 7, 8 Mal und auch zeitlich ein bisschen unabhängig sind und dann wieder Punkte der Synchronisation erreicht werden. Und das ist vielleicht auch, weil ich den vierten Satz eigentlich fast gar nicht anspielen wollte, aber das wäre ein Punkt, den man hier hören kann, den du ja auch schon gehört hast, Hannah, im vierten Satz, das ist ein Solo von Geige und Snare Drum. Und man hört hier auch, Lisa Lim beschreibt es in der Partitur als eigentlich ein Übeprozess.
Ne? Also hier ja, es hat sowas auf dem Weg zur Solokadenz, ist es aber dann nicht geworden.
Genau, und da kommt auch immer so ein Abbrechen und dann nochmal üben und nochmal üben und es soll sogar so ein bisschen interaktiv gespielt werden, so nee, mach das nochmal besser oder sowas. Und ganz kurz nur, um das auch mal angespielt zu haben. Ja, also am Anfang, das wollte ich auch zeigen, aber am Anfang stimmt der quasi sogar.
Der ja, genau.
Solist.
Aber und, der Rest, ist der aufgeschrieben in der Partitur oder ist das frei?
Das ist aufgeschrieben, aber eben auch mit diesen Loop-Klammern, dass dann bestimmte sogar nur Teile von einer Melodie dann irgendwie nochmal geloopt werden und dann geht es irgendwie nach dreimal wieder weiter sozusagen.
Mhm. Und dieser Teil heißt, also der dritte Teil hieß ja Autocorrect, glaube ich, ne? Und der vierte hat welchen Titel?
Der vierte heißt Transmission, also Übermittlung oder so. Über diesen Titel habe ich mir ehrlich gesagt nicht zu große Gedanken gemacht.
Ja, also es hat mich ein bisschen jetzt gewundert tatsächlich. Mhm. In dem Rest, der da so ausdifferenziert und komplex kombiniert ist, das wirkte so ein bisschen, also nicht banal, aber es war jetzt, also ich finde es schwer, das in so einen inhaltlichen Zusammenhang zu stellen, weil was könnte die Message sein? Und also da kann man dann so fröhlich rumdeuten, aber hilft irgendwie auch nicht so viel weiter in dem Moment. Und dann so ein, eigentlich hätte ich gedacht, wäre das ja vielleicht auch ein Moment gewesen, wo sie diese Zartheit vielleicht von dem Vogel oder so diesen Dialog nochmal intensiver hätte. Also das wäre ja so der Platz gewesen für so ein Juwel.
Ja, aber es hat doch schon...
So ja, es hat was Intimes, aber es hat was Pröbelndes auch.
Pröbeln? Was ist das?
Rumprobieren.
Ah, ja. Genau, es hat was Pröbelndes. Es tritt auch von der Inszenierung, so aus dem Kontext heraus, indem es irgendwie so eine Wohnzimmeratmosphäre plötzlich schafft.
Ja, das hat aber sowas Privates, ne?
Ja, ist auch so eine süße Lampe da angegangen.
Genau, insofern kann ich mir vorstellen, dass es sozusagen an der Stelle bewusst so einen Bruch mit der ganzen Komposition plötzlich gibt. Vielleicht ja ein Moment der Einkehr oder ich weiß es nicht, ja. Mhm. Vorher hatten wir diese sehr zerstörerischen Elemente von Wiederholungen und wo das irgendwie vielleicht auch fast so ein bisschen manisch kam. Und vor dem Hintergrund finde ich auf jeden Fall den Titel des dritten Satzes, wo wir jetzt vielleicht nochmal kurz reinhören können, sprechender. Denn du hast schon gesagt, autocorrect. Mhm. Also nach dieser gescheiterten Umkehr in den ersten beiden Sätzen, wenn wir das jetzt mal so annehmen, kommt plötzlich sozusagen autocorrect. Also
Was soll das aber auch in Bezug auf den Inhalt, was könnte das heißen? Also
ich habe da sofort an technische Verheißungen gedacht natürlich, dass dieses zerfallende Plastik, zerfallende Geschichte, zerfallende Kultur ja vielleicht sogar durch technische Hilfsmittel wieder ganz und heil gemacht werden kann.
Ich hätte da den fünften Satz erwartet. Also das, was im fünften Satz kam, hätte ich dann erwartet. Also dass die Natur sich sozusagen das dann einfach mit Gewalt zurückholt. Und dann gibt es den Vogel nicht mehr, aber mit Überschwemmung und so, weißt du, so, also die Natur geht dann irgendwie vermeintlich zugrunde, aber eigentlich ja nicht, sondern denkt sich nur so, ja, komm.
Aber vielleicht ist das deswegen auch genau der mittlere Satz, weil es eben noch so eine Übergangsphase ist. Also ich habe in dem Titel irgendwie jetzt voll auch an so ökologische Nischen gedacht, ne? Wo sich dann auch so ein Kreislauf erst wieder so finden muss. Und es wird erstmal wieder so ausgetestet auch.
Okay.
Gut. Ja, guck mal, ist viel Platz für Spekulation auf jeden Fall bei dem
genau,
Thema.
Genau, es ist spekulativ und das macht eher das Thema.
Ja,
deswegen
voll.
Deswegen so ein gewisser Vorbehalt, ob eben das, wie sich das auch niederschlägt in der Musik, aber vielleicht denken wir nochmal weiter und hören den dritten Satz ein bisschen.
Thank you.
Was hat sich verändert in euren Gedanken oder was ist euch aufgefallen?
Wir haben ja in diesem Podcast schon ein paar Mal über Klavier in neuer Musik geredet und ich fand das total spannend, weil das Klavier einen irgendwie wieder zurück in so eine Tonalität bringt, die für mich in diesem Kontext gerade fast so ein bisschen störend war. Also es war wie, als würde ich so in die Realität zurückgeholt werden, sobald das Klavier spielt. Also es war vielleicht auch ein gewollter Effekt, aber es liegt natürlich einfach an der Beschaffenheit des Klaviers. Aber das ist mir total aufgefallen und ich hatte das Gefühl, ein bisschen sind die Instrumente auch aus ihren vorherigen Rollen rausgetreten. Also ich fand es immer spannend, wenn es so Clusterklänge gab, wo dann die Geige sich so ein bisschen raus erhoben hat. Also das fand ich schon interessant. Genau, aber die Rolle des Klaviers da drin hat mich dann doch immer wieder irritiert.
Ich finde die Musik sehr situativ.
Was heißt das?
Ich kriege keinen Grip. Mhm. Das ärgert mich auch ein bisschen. Mhm. Liegt auch vielleicht an der Stimmung heute oder so, aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass das meandert, weil dafür ist es zu unruhig. Mhm. Es ist einfach sehr unruhig und das dann hier und dann da und dann passiert da was und dann ist mal kurz wieder schön und dann ist wieder nicht schön und dann hier wieder Geräusch und dann, ich will damit aber auch keine Wertung abgeben. Also es macht das Ganze nicht schlecht, aber es ist so ein bisschen so ein Wusel.
Eine gewisse Frustration wollte ich eigentlich erst am Ende aussprechen, auch bei meiner Seite, wo ich mich mit diesem Werk versucht habe, länger auseinanderzusetzen. Vielleicht kann man trotzdem sagen, was mir jetzt mit so ein paar Mitteln der Analyse noch aufgefallen ist, dass diese Wiederholung kommt hier tatsächlich seltener vor. Also diese Patterns und Loops kommen, glaube ich, nur an einer Stelle gibt es. Und ansonsten, finde ich, ist das schon eine Weite erstmal im Vergleich zu den ersten beiden Sätzen, wo längere Akkorde gesetzt werden, wo es auch irgendwie mal aufgeht, wo die Geige strahlen kann. Und der Moment mit dem Klavier ist dann vielleicht wirklich so zum Schluss, kippt es dann plötzlich wieder, ne? Und geht wieder in diese Tiefe und in diese Drones und Bassklarinette. Und insofern habe ich das schon so als Atemholen, als Hoffnungsschimmer irgendwie gesehen, aber ja auch eine Vergeblichkeit drin. So, das ist mein Eindruck von diesem Satz.
Also mir fällt das total schwer, da eine Wertung reinzukriegen tatsächlich. Ich glaube, das macht es auch so ein bisschen, weil man kann bei so einem Thema ja dann vielleicht auch über Emotionalitäten was rausholen. Also ne, sonst bräuchte man das Thema ja nicht im Zweifel. Mhm. Aber es fällt mir einfach schwer, weil ich das jetzt zum Beispiel für mich, kann ich das gar nicht nachfühlen, was du sagst. Mhm. Weil das für mich so, als würdest du mir jetzt sagen, ja, guck mal da die Dose an, fühlst du die Vergebung. Also es ist so, ist irgendwie auch ganz cool. Das Stück ist so ein bisschen sperrig. Mag ich eigentlich.
Ich weiß nicht, ob ich da jetzt immer zu viel reininterpretiere, aber ich habe auch schon ein paar Stücke von Lisa Lim live gesehen. Ich fand es immer sehr beeindruckend, aber es ist vielleicht auch eben diese Live-Erfahrung und eben auch so dieses Szenische, was, finde ich, immer bei ihr auch auf jeden Fall eine Rolle spielt, allein so in den Bewegungsabläufen der MusikerInnen. Aber genau, ich kann mich da schon auf jeden Fall so reindenken, reinfühlen gerade.
Also im letzten Satz bin ich ganz bei euch.
Ja, was stellt ihr euch beim Dawn Chorus denn vor? Bei so einem Stück, wo es um Extinction Events und die Plastikverschmutzung und
den Abgesang der Vögel im Morgengrauen.
Das stellst du dir vor?
Ja, das wäre jetzt so, ja. Das wär jetzt das Naheliegende, ne?
Es kommt so ein bisschen darauf an, mit welchem Blick sie möchte, dass wir da rausgehen. Also entweder einem optimistischen Blick oder einem sehr abschließenden, traurigen, pessimistischen Blick.
Aber ich finde diese Vögel zum Beispiel, das hat ja, ne, ich bin Fan von Morgendämmerung und das hat sowas beides.
Das stimmt.
Das hat sowohl immer einen Moment von so ein neuer Tag beginnt, aber ich finde es auch immer super traurig irgendwie. Mhm. Und so, es ist so ein Moment von, man hält so inne und der Tag hat halt noch nicht angefangen und die Nacht ist jetzt aber auch vorbei. Es ist so eine Nichtzeit. Und im Grunde kann ja alles passieren. Also die Vögel, die wenigen, die noch übrig bleiben, ne, die werden ja trotzdem jeden Morgen aufstehen, egal wie blöd der Tag wird. Mhm. So, deswegen finde ich, da steckt auch so sehr viel Potenzial drin, genau diese Frage nicht beantworten zu müssen.
Was sehr Ambivalentes.
Ja, ja, genau. Mhm. Und gleichzeitig super Expressives.
Das stimmt, ja. Okay, fangen wir mal an. Könnt gerne auch beschreiben, dass die Bühne jetzt zum Beispiel blau
dunkelblau ist. Aha, da kommt ein, wie heißt das denn?
Das heißt Schwirrholz.
Genau.
Das ist auch vielleicht nie.
Genau, also so ein Gestell, was man durch die Luft schwingen kann, wo Saiten drauf gespannt sind, die dann durch die Luftbewegung vibrieren. Und eigentlich auch wieder so ein Aufgreifen dieser tiefen, knarzend, rauchigen, scheppernden Drone-Klänge. Ne?
Das hört sich gerade eher an wie Mücken.
Genau, und das sind, kennt ihr das Instrument? Das sind Kazoos.
Ah ja.
Also eigentlich so Party.
Was machst du auf Partys?
Nee, ich weiß gar nicht, wo die herkommen, aber jedenfalls haben wir auch, diesmal kann ich die richtige Anzahl sagen, 12 MusikerInnen haben ein Kazoo, mit dem sie dann so auch ein rasselndes Rohrblattinstrument irgendwie.
Also wenn ich das hören würde zum Aufwachen, oh.
Weiter nach vorne. Das geht jetzt in sich beschleunigendem Hin und Her sozusagen mit den Waldteufeln und den Schwirrbögen, dieses leise Laut, und das nimmt so ein bisschen Fahrt auf in schneller werdendem Hin und Her.
Da kommt der Blather Drone.
Wieder eine szenische Aktion.
Jetzt gehen Musiker und Musikerinnen mit Waldteufel langsam von der Bühne.
Ins Publikum hinein. Und da knarzen sie dann eine Weile.
Das wäre doch ein Spruch für ein Merch. Da knarzen sie eine Weile.
Genau, und auf der Bühne sind jetzt verblieben der Bass, das Cello und die Posaune.
Ja, der Bass reibt mit dem Super Bowl. Cello auch.
Zu dieser Klangwelt gibt es einen expliziten Bezug, den die Komponistin an einer Stelle offenlegt, und zwar dieser Dawn Chorus. Du hast es schon gesagt, ich wusste das nicht, dass dieses quasi Morgenkonzert der Vögel so eine Art ein Phänomen ist, das eben kurz vor Sonnenaufgang besonders stark gesungen wird.
Da kommt das Dorfkind in mir raus. Ja.
Wir haben schon gesagt, die Bühne ist blau geworden, und das hat, glaube ich, den Hintergrund, dass dieser Lim sich von einer quasi Entdeckung hat inspirieren lassen, die diesen Morgenchor auch unter Wasser bei Fischen aufgenommen hat. Und das klingt so.
Das klingt ja wie das Ende.
Hä? Genau,
es was ist schon das? Was hören wir da?
Einen sehr direkten Bezug. Also wir hören tatsächlich Aufnahmen. Ich weiß nicht genau, wie man unter Wasser aufnimmt, ob man das dann auch verfremden muss. In der Nähe von Port Hedland Shore.
Ja, Westaustralien. Das klang ja krass.
Ja, es klingt also wirklich wie das Ende.
Ja, Fische reden ja aber auch miteinander, ne? Ja. Das ist total spannend, aber ja.
Genau, hier kommt auch rein, was du schon gesagt hast, dass sie sich mit so Erfahrungsweisen anderer Lebenswesen viel befasst. Und aber der Bezug ist ja unüberhörbar, wenn ich noch mal ein bisschen weitermache hier.
Ja,
krass.
1:1.
Was auch ein bisschen banal ist, erstmal die Idee, ne? Also, weil ist cool. Super cool, aber ist die Frage, ob wir da zu viel reindeuten und zu viel erwarten, weil so ist das ja erstmal cool.
Genau, ich habe mich das auch gefragt. Für mich hat es so eine Tür geöffnet nochmal, dass natürlich diese analytischen Ansätze wahrscheinlich auch irgendwo zutreffend sind, sie auf eine Weise arbeitet, aber für sie, glaube ich, so eine Gefühlsebene oder vielleicht eine somatische Ebene oder physische Ebene auch ganz entscheidend ist. Und das bringt vielleicht nochmal eine andere Ebene rein, um über dieses Werk gleich auch nachzudenken.
Ja, es hat auch einfach sowas Collagenartiges, aber das habe ich auch das Gefühl, ist einfach eine der Techniken, die sie viel benutzt. Ne? Und ich finde es auch eigentlich schön, weil wenn man eben so nichtmenschliche AkteurInnen ernst nimmt, ist es ja eigentlich spannend zu sagen, ich übernehme das, was ihr schon macht, und versuche nicht jetzt aus menschlicher Perspektive dem schon wieder irgendwie was Neues aufzuerlegen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Naturgebundene, was sie einfach sehr stark verarbeitet.
Ja, also ich kann mich jetzt irgendwie gerade auch nicht so ganz entscheiden, ob ich das jetzt dramatisch finden soll oder nicht. Also das Ende, das hat natürlich eine totale Dramatik, aber ist irgendwie auch ein bisschen, wie soll ich jetzt sagen, überheblich, als Mensch so einem ziemlich natürlichem Geräusch direkt so eine krasse Bedeutung vom Weltuntergang zuzuschreiben. Und vielleicht wollte sie das auch gar nicht, ne? Aber das, was so dieses Stück ja auch hinführt mit diesem Titel, könnte man schon drauf kommen, aber fände ich jetzt unpassend, wenn man das tun würde. Sie macht das ja nicht explizit, aber es ist schon so ein bisschen so, ja, da stecken bestimmt noch andere Sachen drin, die wir dann nicht gesehen haben und so. Aber ich kann mich bei dem ganzen Stück tatsächlich so nicht entscheiden, ob ich da jetzt irgendwie eine Message mitnehmen soll oder einfach nur zuhören, und es ist auch okay, dass ich nicht mehr tue.
Ja. Das ist vielleicht auch die offene Frage, mit der wir jetzt einfach rausgehen. Ich meine, man kann es auch einfach so interpretieren, dass sie dem quasi einfach die Bühne gibt.
Ja, ich bin ähnlich hin und her gerissen. Also ich hatte irgendwie so verschiedene Hypothesen nach dem Hören und dachte dann, ah, die Partitur, schön, da findet man was. Und ich habe aber nichts gefunden. Also es war vielleicht einfach auch wegen dieser Kompositionsweise, und da komme ich einfach nicht ran, wie sie das gemacht hat, und das muss man vielleicht auch nicht. Aber so im klassischen Sinne zu analysieren, dass sie musikalisch dort Aussagen trifft, ist, glaube ich, nicht möglich. Und
ist ja auch erstmal ganz gut vielleicht, oder?
Wenn ja, genau, das kann man gut finden. Das macht aber eben diese thematische Ebene, die sie aufmacht, hüllt es wieder so ein bisschen aus, wo man sich fragt, wo ist denn der Bezug dann sozusagen? Diese Frage, die mich immer bei solchen sozusagen Programmen Kompositionen, bei Programmmusik beschäftigt? Also ist es nur ein Wort, was uns dazu bringt, hier eine Stunde über dieses Werk zu reden? Oder ist es irgendwie auch was, was für diese Musik entscheidend ist? Und da ist dann diese Ebene, die wir zum Schluss nochmal jetzt aufgemacht haben, aber finde ich schon auch stark, weil es in mir schon starke Berührungspunkte gibt in den emotionalen Verhaltensweisen, die ich gegenüber diesem Thema habe. Also ich kann mich in diesen Drones total wiederfinden, wo sowas wie Groll und Ohnmacht und Ausweglosigkeit, Doomsday-Gefühle drinstecken. Aber irgendwie auch, wenn sie dann zum Schluss hier, wird das Kontrafagott noch zusätzlich verlängert mit einem 1,20 Meter langen Rohrstück, um wirklich eben an die Grenze des menschlich Hörbaren zu kommen und sozusagen nicht in der Höhe oder irgendwie in einer Erlösung von Autocorrect geht es voran, sondern nach unten hin ist es auch offen. Also irgendwie die Auswege sind nicht so klar in einem Triumph oder in solchen Dingen, sondern plötzlich gibt es diese anderen Realitäten in der Fischwelt, im Meer, im Ozean, der bedroht ist. Und insofern ist das schon dann auch nicht ganz einseitig und nicht irgendwie aufgeklatscht, diese Diskussion der Musik gegenüber, sondern sie findet da schon, finde ich, Klänge, mit denen man sich sehr gut in Beziehung setzen kann.
Ich glaube, man kann das Stück auf jeden Fall aus so einer Spezizismus kritischen Brille lesen, und ich glaube, das ist letztendlich auch das, was sie da gemacht hat mit ihrer Collage-Technik, und die Fragen, die wir jetzt eben aufgeworfen haben, die bleiben vielleicht auch einfach offen.
Was sehr gut ist. Ja.
Ich finde das Thema echt schwierig. Vielleicht ist das ja auch so der Moment, warum du da so dran bist oder warum dich das nicht loslässt. Ne? Aber also ich finde es total banal wirklich, zu sagen, wir haben so einen großen Planeten und dann schreibt man jetzt so ein Stück, das werfe ich jetzt nicht Lisa Lim vor, aber es ist so als Idee irgendwie so eine Sisyphos-Arbeit. Also zu sagen, ich stelle vielleicht auch Dinge dar oder hole sie nochmal an die Oberfläche, die es nicht mehr gibt und für die man selber als Mensch verantwortlich ist oder mitverantwortlich ist. Und das, diese Frage hatten wir auch schon mal bei einem Thema, erinnert ihr euch? Ja. Dass man sich fragt, okay, ist das nicht eigentlich so eine Hybris?
Genau.
Oder das einfach nochmal zu bringen und dann so klatschen alle und gehen Wein trinken. Also so ist, also kann man das jetzt überhaupt noch machen? Oder ist das eine Art, um Awareness zu erreichen? Also ich finde es bei dem Stück ganz okay, dass mir nicht so sehr krass der Weg gewiesen wird, was ich jetzt fühlen soll, wenn ich so ein Stück über so ein Thema höre. Das finde ich an dem ganz gut. Weil da gibt es auf jeden Fall viel plattere Annäherungen.
Genau, dieser Moralismus ist unausstehlich.
Ja, ja. Ja, ja, genau. Aber dennoch finde ich es schon. Ich weiß nicht, ob dann sie sich auch jetzt einen Gefallen damit getan hat, Einblick zu geben, wo was herkam oder nicht. Weil was haben wir dann davon? Also, weiß nicht, wir können das jetzt sagen, aber für mich gibt das so, das ist kein Erkenntnisgewinn in so einem Übermaße, sondern ich weiß das jetzt, aber es macht es eigentlich nur weniger ästhetisch und mehr biologisch und damit mehr in so eine Richtung, die man wegdiskutieren kann.
Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, ich sehe das anders.
Ja.
Auch einfach, weil das, was sie ja macht, ist auch einfach eine kuratorische Arbeit, ne? Und Komponieren ist ja einfach ein Handwerk. Und ich finde es eigentlich spannend, dass sie uns zwei so spezifische Beispiele aus der Tierwelt jetzt zum Beispiel mitbringt und die so verarbeitet. Und ich glaube, das ist eigentlich ein guter Annäherungsversuch an dieses Thema, eben nicht immer das Große zu sehen oder immer zu versuchen, da alles abzudecken, sondern es ist eben in dem Fall eine kuratorische Arbeit durch ihre Brille als Komponistin. Und ich meine, wir haben jetzt in den letzten Folgen auch viel über den Werkbegriff und Autorinnenschaft geredet, und ich habe das Gefühl, sie reflektiert das inhärent kritisch und ihre Rolle inhärent kritisch und teilt eben die AutorInnenschaft mit nichtmenschlichen AkteurInnen. Ich glaube, man kann da viel natürlich reininterpretieren, aber
oh, spannend,
ich, ich finde das eigentlich im Vergleich vor allem jetzt mit den ganzen anderen Klimawerken, die wir jetzt gehört haben, ich finde das eigentlich ein sehr spannendes Beispiel. Ob es mich jetzt musikalisch für den gesamten Umfang des Stückes fesselt, kann ich noch nicht sagen. Ich habe es auch noch nicht live gesehen, aber an sich finde ich es einen spannenden Ansatz.
Aber mich reizt dieses Thema so, weil eigentlich, finde ich, ist das so ein Beispiel für viele Diskussionen, die immer schon und eben gerade wieder um Musik und Politik geführt werden. Also dieser ja, Aktivismus in Musik oder und das ist, ja, finde ich, eine entscheidende Frage, wie man mit Musik umgehen kann, um was zu sagen. Und da stimme ich dir schon zu, dass das in einem guten Sinne ambivalent ist, dieses Stück, oder offen irgendwie.
Das ist doch ein schönes Ende.
Ja.
Die Fragen bleiben.
Gut. Ja, vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge 15 des Musiktexte-Podcasts über Lisa Limms Extinction Events and Dawn Chorus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an unserer Diskussion und unseren Versuchen, dieses komplexe und vielschichtige Werk zu deuten mit unseren vielleicht mehr oder weniger zutreffenden Mitteln.
Jetzt kommen wir wieder zum Türöffner des Monats und ich möchte euch heute Impuls Neue Musik vorstellen. Impuls Neue Musik ist ein Förderprogramm für Konzerte, Festivals, Musiktheater und ähnliche Projekte. Die Bedingung ist nur, der kulturelle Austausch zwischen dem deutschsprachigen und dem frankophonen Raum muss im Mittelpunkt stehen. Mehr Infos findet ihr online unter impulsneuemusik.com und die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 1. Mai.
Und jetzt kommen wir zu unserem Musiktipp, der von Tine Kortermand gestaltet wurde, die auch den Jingle dieser Folge gemacht hat. Und mit sehr direktem Bezug zu unserem Thema fällt er heute ein bisschen anders aus.
I'm Tine Louise Kortermand. I'm a Danish composer and vocalist. I'm educated as a visual artist and I'm working in the mix between visual arts and music. I'm going to introduce you to a project called Sustainable Music Making. It's me and my colleague. We have been building our own instruments that were supposed to sound electronic but not using power. We wanted to create music in a sustainable way but without losing our signature sound. This sound you hear now is from my new instrument. I call it Danish antennelav. It's built from old upcycled material. Clocks, sewing machines, tin cans, stuff like that. Me and my colleague, we decided to investigate the climate theme in a positive way to make people tell us about nature memories that are of very great importance for them. And we change these memories into songs. I've been working with this theme for more than 15 years, how to approach the climate theme without scaring people. And I wanted to make the climate change more down to earth and not so abstract, so you actually think you can do something to change things. If you get a closer connection to nature, you are focused on the things you're gonna miss. And then it's easier to change your habits, to change your actions, I believe. If I was to tell you about a memorial experience of my own in nature, I would tell you about me chasing the sunrise. I've been trying to find out what the sunrise sounds like. One night I was parking the car next to an old farmhouse and it was in the middle of the night, it was very dark, but in the windows there was this very golden and cozy light, and when I walked down the path of the forest, a very narrow path, I could smell the sea and I could feel the heavy dew, and I was climbing down a very steep slope between crooked trees and branches, and there was just silence on the sea. And I watched the sunrise, And after the concert, the show I call it, I went back to my car. And then the farmhouse, it was totally abandoned. The windows were dark and there were tall nettles blocking the front door. So it seemed there haven't been any people there for a very long time. Years, maybe for years. And what I thought was the lit lamps inside of the house were in fact the golden glow of the sunrise caught in the reflection of the windows. It was very romantic and mysterious and like witchcraft. So what I will recommend you is to go in the darkness to the seashore, sit and wait for the sunrise, and listen to the sunrise. This is what I call tactile listening, because I feel that when you listen to sounds near, far, close to you, in the very distance behind the horizon, you will hear what I feel Lisa Lim is talking about when she's talking about Dawn Chorus.
Damit sind wir am Ende einer weiteren Folge Musiktexte Podcast. Wir freuen uns über Lob, Kritik, Anregungen, Rückmeldungen an info@musiktexte.online. Abonniert unseren Newsletter, unseren Podcast überall, wo ihr ihn hört. Und eine schöne Frühlingszeit.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.